und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Es war im Jahr 1956, fünf junge Missionare, die später berühmt wurden, wagen es, zum ersten Mal in den Urwald von Ecuador vorzudringen, zu dem wilden Stamm der Auca-Indianer. Sie sind die ersten Weißen, die diesen Weg beschreiten, aus Liebe zu den Menschen dort, um ihnen das Evangelium zu bringen. Sie landen mit ihrem Flugzeug im Dschungel, haben erste Kontakte zu den Indianern, es lässt sich ganz gut an. Und doch findet man sie kurze Zeit später ermordet auf, an einem Fluss im Dschungel. Dieses Beispiel, das berühmt geworden ist in der jüngeren Missionsgeschichte, das wirft ganz krass jene Frage auf, die wohl jeden von uns früher oder später umtreibt und bedrängt. Warum zeigt Gott seine Macht nicht deutlicher? Warum mutet er das uns oft zu, dass wir uns so ohnmächtig fühlen, obwohl wir ihn anrufen und uns auf ihn berufen und um sein Eingreifen bitten, obwohl wir dem allmächtigen Gott glauben? Warum stellt Gott seine Macht oftmals nicht deutlicher zur Schau? Warum lässt er das zu, dass seine Leute verfolgt werden in weiten Teilen der Welt, in Vietnam, in China, in vielen Bereichen der islamischen Welt? Warum lässt Gott das zu, dass Christen von Krankheit betroffen sind und oft über Jahre hinweg daran schwer leiden müssen? Warum lässt Gott es geschehen, dass seine Gebote etwa in weiten Teilen unserer Gesellschaft frech und dreist mit Füßen getreten werden? Warum zeigt Gott seine Macht oft nicht deutlicher? Und was wissen wir überhaupt über seine Macht? Das ist eine der bedrückendsten Fragen, mit denen Christen sich herumschlagen müssen. Und gerade darauf zielt unser Predigttext, mit dem wir jetzt das erste Kapitel unseres Epheserbriefes abschließen. Wir sind ja Schritt für Schritt durch dieses Kapitel des Apostel Paulus hindurchgegangen. Und heute kommen wir nun zum Abschluss des Epheserbriefes. Und da geht es um die Machtfrage. Paulus weiß genau, wie kompliziert diese Frage ist. Auch wie schwer sie in unserem Leben oftmals wiegt, die Machtfrage. Und er zeigt selbst, die Lösung, sie liegt nicht einfach auf der Hand. Und deswegen bittet er Gott um erleuchtete Augen. Hier beginnt dieses Gebet ja in Vers 18, den wir vor 14 Tagen und 21 Tagen genauer angeguckt haben. Er, Gott, gebe euch erleuchtete Augen eures Herzens, des Herzens, damit ihr erkennt. Also, wenn man das verstehen will, wenn man diesen Zusammenhang begreifen will, dann bedarf es eines Eingriffs Gottes. Dann muss er uns die Augen öffnen, damit wir erkennen und verstehen, wie wir mit dieser Situation umgehen sollen. Und dann sahen wir, wie Vers 18 den Blick zunächst auf die Zukunft richtet. Damit wir verstehen, was für eine großartige Zukunft Christen haben. Damit ihr erkennt, sagte Paulus, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wir haben gesehen, das heißt, wie gewiss diese Hoffnung ist, wie sicher, unzerstörbar, unverlierbar. Und dann fährt er fort, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Und mit den Heiligen, da sind alle Christen gemeint. Alle, die zu Jesus Christus gehören. Paulus sagt, seht mal, das hat Gott in der Zukunft für euch bereit. Und er betet dafür, dass den Christen dafür, also auch uns dafür, die Augen geöffnet werden. So, und dann steuert Paulus die Machtfrage an, in unserem Vers heute, Vers 19. Und dann geht er auf die Gegenwart und sagt, und er gebe euch erleuchtete Augen, damit ihr erkennt, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt eingesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er unter seine Füße geworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Diesen letzten Teil kann man gut so übersetzen, die Gemeinde, die sein Leib ist und erfüllt wird von dem, nämlich von Christus, der alles in allem erfüllt. Ein gewaltiger Text. Ein ganz gewaltiger Text. Und Paulus sagt, Gott öffne jetzt euch die Augen auch für seine Kraft an uns. Die eigene Situation von Paulus war sehr dazu angetan, dass er die Machtfrage stellte. Denn Paulus sitzt, während er das schreibt, im Gefängnis. Und der lebendige Gott, dem der Apostel dient, stellt seine Macht nicht zur Schau. Er lässt seinen Apostel dort einige Zeit sitzen in diesem Gefängnis, so wie auch heute, während wir uns hier versammeln, Christen in Gefängnissen sitzen. Und so betet Paulus dann. Er betet es für sich, aber er betet es auch für diese Leute in Ephesus und er betet es genauso für uns heute Morgen in Hannover. Gott gebe euch erleuchtete Augen eures Herzens, damit ihr erkennt, wie überschwänglich groß seine Kraft ist an uns, die wir glauben. Viele Epheser damals durften sich auch nicht sehr stark gefühlt haben. Das war auch damals schwierig mit dem Glauben, schwierig mit der Nachfolge, angefochten, bedrängt. Auch sie lebten in einem problematischen Umfeld. Und die Macht Gottes, diese Macht, die Paulus hier mit gewichtigen Worten beschreibt, die wirkt offenbar nicht wie der Zaubertrank des Miraculix. Sie wissen, in diesem Comic Asterix und Obelix, da nimmt man so ein bisschen von dem Zaubertrank und dann fühlt man sich super stark und kann Bäume ausreißen und jeden Gegner in die Flucht schlagen. So offenkundig verhält es sich mit dieser Kraft nicht. Das ist kein Wundermittel mit Sofortwirkung. Einmal beten und schon laufen diese Probleme von selbst weg. So geht es nicht. Und darum haben wir dieses Gebet nötig, dass Gott uns die Augen erleuchtet, damit wir erkennen, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist. Und damit ist eines schon mal von vornherein klar, die Größe von Gottes Kraft in unserem Leben fällt nicht immer gleich ins Auge. Die liegt nicht auf der Hand. Das entspricht nicht unserem normalen, natürlichen Lebensgefühl. Sonst müsste Paulus ja nicht dafür beten, dass Gott uns dafür die Augen öffnet. Verstehen Sie, es gibt bestimmte Gruppierungen in der Christenheit, die sagen, also wenn Gottes Kraft in deinem Leben wirkt, dann fühlst du das sofort, überwältigend, dann reißt es dich zu Boden, dann kannst du den ganzen Tag nur noch Halleluja singen, dann entfaltet das eine solche Macht auf dein Leben, dass du möglicherweise sogar zu Boden fliegst oder bestimmte Zwangserscheinungen hast, dass du lachen musst die ganze Zeit und gar nicht aufhören kannst oder. Also Gottes Kraftwirkung gewissermaßen so wie mit Gewalt ein großer Sturm, der durch das Leben zieht und jeder muss es automatisch sofort merken. Nein, offenkundig ist das so mit Gottes Kraft nicht. Die Bibel sagt sehr deutlich, Gottes Kraft ist da, ja. Aber sie ist oft unsichtbar. Man kann sie übersehen. Man kann sie unterschätzen. Und sie ist dennoch da. Verstehen Sie, Paulus bittet nicht darum, dass Gott die Christen in Ephesus mit Kraft erfüllt. Er sagt nicht, ich bitte den Herrn darum, dass er euch einen neuen Schub Power gibt. Sondern ich bitte darum, dass er euch die Augen öffnet, damit ihr erkennt die Kraft, die an euch wirkt, die schon längst da ist. Aber die offenbar sehr verborgen oft sein kann, unseren Zugriff. Wissen Sie, viele Leute denken so bei der Bekehrung, da bekomme ich so eine Grundkraftausstattung von Gott. So eingeflößt in mein Herz oder wo auch hin. Und dann kann ich loslegen und arbeiten und so ab und zu muss ich dann ein bisschen wieder auffüllen. Da fahre ich mal zu einer Konferenz oder zu einer besonderen Tagung und da fülle ich dann wieder Kraft auf und dann geht's wieder, dann marschiere ich wieder los. Der Christ ist aber nicht so sehr wie ein Auto in dieser Hinsicht, sondern eher wie eine Straßenbahn. Verstehen Sie, die Straßenbahn, was eine Straßenbahn ist, das muss uns hier in Hannover niemand erklären. Die Straßenbahn ist darauf angewiesen, ständig die Oberleitung zu haben, um angeschlossen zu sein an eine Kraftquelle außerhalb ihrer selbst. Ein Auto, das fährt mal zur Tankstelle, lädt auf und ist dann autonom. Und wir Christen, wir sind eher wie diese Straßenbahn. Wir brauchen die beständige Anbindung an Gott mit seiner Kraft, denn es ist seine Kraft. Schauen Sie, Paulus sagt, die überschwänglich groß, nicht, er sagt nicht, eure Kraft ist, die ihr glaubt, sondern die überschwänglich groß, die Größe seiner Kraft ist. Es bleibt Gottes Kraft. Aber Gott will uns an diese Kraftquelle gewissermaßen permanent, dauerhaft, kontinuierlich anschließen, dass wir in dieser ständigen Verbindung mit ihm und Abhängigkeit von ihm unser Leben führen. Und Paulus sagt, dafür öffne euch der lebendige Gott die Augen. Also das ist das erste von zwei Dingen, die wir heute festhalten wollen. Das erste, Paulus sagt, Gottes Macht ist für dich da. Gottes Macht ist für dich da. Und nun fragen wir natürlich, woran können wir das sehen? Wie können wir das wissen? An irgendeinem Punkt, wo können wir das festmachen? Und Paulus gibt uns eine ganz interessante Antwort zunächst. Er sagt, du, dass Gottes Kraft da ist in deinem Leben, das kannst du schon daran erkennen, dass du überhaupt gläubig wurdest. Verstehen Sie, wenn Sie Christ geworden sind, dann nur deshalb, weil der lebendige Gott mit dieser mächtigen Kraft an Ihrem Herzen gewirkt hat. Sonst wäre das gar nicht gegangen. Und man kann diesen Vers auch so übersetzen, wie groß seine Kraft ist an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. So kann man das auch übersetzen. Gottes Kraft ist groß an uns, die wir glauben. Warum? Weil die Macht seiner Stärke an uns wirksam wurde. Deshalb glauben wir. Und das ist das Erste, worauf Paulus uns hinweist, sagt, siehe her, dass du glauben kannst. Das ist der Beweis dafür, dass Gottes Macht in deinem Leben eingegriffen hat. Sonst ginge das gar nicht. Überlegen Sie sich mal, man muss sich mal wirklich klar machen, wie viele Hindernisse überwunden werden müssen, bis ein normaler Mensch Christ wird. Bis ein ganz normaler Zeitgenosse zum persönlichen, lebendigen Glauben an seinen Herrn Jesus Christus findet. Wie viele Hindernisse müssen da überwunden werden, die wir Menschen gar nicht aus eigener Kraft wegschaffen können? Das eine Hindernis ist unser verdunkelter Verstand. Die Bibel macht sehr deutlich, dass unser Verstand vom Sündenfall derart in Mitleidenschaft gezogen ist, dass er sich von Natur aus dagegen sträubt, Gottes Wahrheit anzuerkennen. Und viele Dinge, die eigentlich viel unlogischer sind, nimmt der normale, natürliche Verstand viel lieber an, als die Wahrheit Gottes. Das ist eine Folge des Sündenfalls. Und außerdem wird unser Verstand ja noch ständig gefüttert von Einflüssen, die eher gegen Gott gerichtet sind. Wir leben ja nicht im Vakuum, im luftleeren geistigen Raum gewissermaßen. Und bitte machen Sie sich das immer klar, unser Denken ist nicht neutral. Unser Denken ist nicht neutral, unser Gehirn denkt ja nicht. Unser Gehirn ist gewissermaßen nur das Instrument, mit dem gedacht wird. Wenn Sie ein Klavier bei sich zu Hause stehen haben, das spielt ja nicht von alleine. Da muss sich ja einer dran setzen und dann kommt es drauf an, mit welchem Geist gewissermaßen dieses Klavier bedient wird, was da herauskommt. Und so ist es mit unserem Gehirn auch. Das Gehirn für sich denkt nicht, sondern die Frage ist, welcher Geist, welche Einflüsse bedienen sich unseres Gehirns, um mit unserem Gehirn zu denken? Das könnte Ihnen jetzt etwas komplizierter und wissenschaftlicher formuliert jeder Neurophysiologe ganz gut so erklären. Also, der Verstand ist nicht neutral. Und wenn unser verdunkelter Verstand offen werden soll für die Wahrheit Gottes, ist ein Kraftakt Gottes dazu nötig. Und dann gibt es ein weiteres Hindernis, das überwunden werden muss, wenn ein Mensch zum Glauben kommen soll. Unser verdorbenes, widerständiges Herz, das auch von Natur aus alles andere will, als dazu neigt, dem allmächtigen Gott die Ehre zu geben und sich vor ihm zu beugen. Da ist unser Stolz, der sich nicht beugen will vor Gott. Da ist unsere Verhärtung. Wir sind festgelegt auf einen falschen Weg. Wir sind wie ein harter Ackerboden, in den nichts mehr reingeht. Der dicht ist, abgeschlossen gegen jede lebendig machende Ernährung. Das ist unsere Bösartigkeit, diese eigenartige Vorliebe für die Sünde, die in unserem Herzen einfach verankert ist, nachdem das mit dem Sündenfall passierte. Im Johannesevangelium steht in Kapitel 3, Vers 19 dieser Satz, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Das ist die Realität des normalen Menschen. Wir lieben die Finsternis mehr als das Licht. Und dann diese oft unbewusste Tendenz, Gott wirklich abzulehnen. Paulus sagt mal an anderer Stelle in Römer 8, Vers 7, das Trachten des Fleisches. Und damit meint er die Lebensrichtung des natürlichen Menschen. Des normalen Zeitgenossen, des normalen Nichtchristen. Die Lebensrichtung des natürlichen Menschen, sagt er, ist Feindschaft gegen Gott. Das ist die normale Situation. Auch der liebste, freundlichste Heide ist kein unbeschriebenes Blatt. Herz und Verstand verdunkelt. Von der Sünde total korrumpiert. Und darum auch etwa die augenfällige Anfälligkeit für gottfeindliche Denksysteme. Ich nehme nur noch mal als Beispiel, wie gern die Masse etwa die Theorie annimmt, mit der man wegerklären will, dass Gott die Welt geschaffen hat. Dass alles durch den Zufall entstanden sein soll. Alle Ordnung, alle Komplexität, alles Wunderbare, was wir uns gar nicht erklären können, was zum Teil auch die modernste Naturwissenschaft nur ansatzweise nachvollziehen kann, wie es denn möglicherweise funktionieren könnte. All das soll durch Zufall entstanden sein. Und ein Evolutionsbiologe hat mal gesagt, die Evolutionslehre ist unbewiesen und unbeweisbar. Wir glauben aber daran, weil die einzige Alternative ein Schöpfungsakt Gottes wäre. Und das ist undenkbar. Das soll ausgeschlossen werden von vornherein. Also, wenn so ein total von der Sünde umklammerter Mensch zum Glauben kommen soll, dann muss Gott selbst mit seiner ganzen Macht eingreifen in dieses Leben. Und darum sagt Paulus, wenn du Christ geworden bist, dann hat Gott massiv an dir gehandelt. Dann hat er sich durchgesetzt gegen deinen verfinsterten Verstand. Dann hat er sich durchgesetzt gegen dein verbiestertes, von ihm abgewandtes Herz. Und er hat dich rübergezogen auf seine Seite. Er hat dich auferweckt gewissermaßen zum neuen Leben. Wie groß ist diese Kraft? Und das macht Paulus auch daran deutlich, dass er hier ganz viele Wörter aneinander reiht, die immer wieder dasselbe sagen. Schauen Sie mir, an uns ist wirksam geworden seine Kraft, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Das ist richtig massiv aufgehäuft, Wort und Wort. Bei Wirksamkeit, da steht Energeia. Daher kommt dann unser Wort für Energie. Gott hat seine ganze Kraft, seine ganze Macht, seine ganze göttliche Wucht in die Waagschale geworfen. Und das ist die Kraft, mit der er an dir wirkt. Mit der er an deinem Herzen gewirkt hat, als er dich zum Glauben führte. So, das ist unser erster Punkt. Gottes Macht ist für dich da, sagt Paulus. Und dieser Punkt, den wir jetzt dargestellt haben, dass wir zum Glauben kommen durften. Paulus sagt, das ist ein Punkt, an dem du ablesen kannst, Gottes Macht ist da in deinem Leben. Sie ist da in deinem Leben. Wir wünschen uns natürlich oft, diese Macht ganz anders zu erleben und zu spüren. Wir würden gerne immer gesund sein, immer reich sein, immer Wohlstand genießen. Na klar, wir würden gerne, dass unser Staat ein christlicher ist, dass alle Gottes Gebote einhalten müssen und wo einer das nicht tut, dass ihm dann gleich der Arm abfällt oder so. Also wir können uns alle möglichen Szenarien vorstellen, wie Gottes Macht noch deutlicher in unserer Gesellschaft erkennbar sein könnte. Aber das ist nicht Gottes Weg. Das ist interessant. In manchen Situationen spüren wir das auch. Ganz, ganz außergewöhnlich, dass plötzlich eine Situation sich wendet, die man nach menschlichen Gesetzmäßigkeiten überhaupt nicht hätte erklären können. Das gibt's auch. Aber es ist nicht der Normalfall, weil Gott das anders für richtig hält. Paulus hat mal an anderer Stelle gesagt, im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 7, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Das heißt, Gott lehrt uns, Gott erzieht uns, seiner Hand zu vertrauen, seinem Wort zu vertrauen, auch wenn wir vom Augenschein her dieses oft nicht wahrhaben können. Und so lehrt uns Gott, ihm zu glauben, an seine Hand zu gehen, und er lehrt uns Schritt für Schritt auch die Erfahrung zu machen, dass er uns nicht überfordert und dass er uns durchträgt und dass er uns auch durch Situationen durchträgt, die wir nach menschlichem Ermessen kaum bestehen können. Gottes Macht ist für dich da, sagt Paulus. Und dennoch gilt, du merkst es oft nicht. Aber weil Gottes Macht da ist, kannst du dich darauf verlassen, dass Gott jederzeit genau das in deinem Leben tun wird. Genau so in dein Leben eingreifen wird, dass es gut ist für dich, dass es richtig für dich ist, dass es zielführend für dich ist, dass du am Ende im Rückblick sagen kannst, er hat alles gut gemacht. Das ist das eine. Gottes Macht ist da in deinem Leben. Gottes Macht ist für dich da. Und dann setzt Paulus noch einen drauf. Und damit schließt dann dieses erste Kapitel des Epheserbriefes. Weil Paulus ja weiß, wie leicht wir dazu neigen, Gottes Kraft zu unterschätzen. Und wie sehr wir dazu neigen, die Widerstände und Schwierigkeiten zu überschätzen. Darum gibt Paulus uns noch einen zweiten ganz, ganz wichtigen Hinweis. Und wenn Sie diesen auch noch aufschreiben wollen, dann schreiben Sie bitte zweitens, Gottes Macht ist viel stärker, als du denkst. Gottes Macht ist viel stärker, als du denkst. Und dazu muss ich noch etwas aus meiner Tasche holen, was wir gleich noch brauchen. Paulus sagt, pass auf, ich zeige dir jetzt ein Beispiel, an dem du die ganze Wucht und Wirksamkeit von Gottes Macht noch deutlicher erkennen kannst. Sieh, was Gott an Jesus gemacht hat. Das ist ganz interessant. In Vers 20 kommt jetzt der Schwenk zu Jesus Christus. Er sagt, wie groß seine Kraft ist. Diese Kraft, mit der er an dir wirkt, in deinem Leben, die hat er auch in Christus wirksam werden lassen. Indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten der Himmelswelt eingesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, wie sein Leib ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also, Paulus sagt sie genau hin, Gottes Macht ist viel stärker noch, als du denkst. Dieselbe Macht, mit der Gott in dir wirkt, an dir wirkt, mit dieser selben Macht hat er auch an Christus gewirkt. Es ist derselbe Gott. Es ist dieselbe Macht. Gut, Gott wirkt an uns nicht in jeder Hinsicht in gleicher Weise wie an Christus. Er hat mit Jesus Christus ganz bestimmte Dinge getan, weil Jesus Christus eine ganz bestimmte Aufgabe hat. Aber Gott sagt, sieh hin, es ist dieselbe Macht, es ist derselbe Gott. Und damit du begreifst, wie groß diese Macht ist, mit der ich in deinem Leben wirke und mit der ich für dich da bin, darum will ich dir das jetzt an Jesus Christus zeigen. Wie groß diese Macht ist. Und dieser Machtbeweis hat im Grunde genommen drei Aspekte. Einmal sagt er, sieh hin, wie groß diese Macht ist. Jesu Macht über den Tod. Er hat ihn aus den Toten auferweckt. Dieselbe Macht, mit der Gott in euch wirkt, hat er gebraucht, als er Jesus von den Toten auferweckte. Verstehen Sie, die größte spürbare Macht dieser Welt ist der Tod. Wer die Machtfrage lösen will, muss sich daran messen lassen, ob er der Macht des Todes etwas entgegenzusetzen hat. Wer vor dem Tod kapituliert, der ist nicht wirklich mächtig. Der Tod stellt die allerletzte Machtfrage. Vor der Instanz des Todes werden selbst Riesen zu jämmerlichen Zwergen. Und es muss bewegend gewesen sein im Jahr 1715, als Louis XIV, als Ludwig XIV. Von Frankreich starb. Er, der sich selbst immer als der Große, als der Mächtige bezeichnet hatte, haben seine Leute versucht, selbst dieses Begräbnis noch als ein Ausweis seiner Macht und Erhabenheit zu feiern. Und dann lag der Körper Ludwig XIV. In einem goldenen Sarg. Und um seine Größe selbst im Tod noch richtig herauszustellen, wurde die Kathedrale, in der König aufbewahrt war, nur von einer einzigen Kerze, so berichten Leute, am Kopfende des Sarges erleuchtet. Stellen Sie sich das vor, die riesige Kathedrale, nur eine einzige Kerze am Kopfende dieses Sarges von Ludwig XIV. Und Tausende sollen dort in ehrfürchtigem Schweigen gewartet haben. Und dann trat ein Theologe vor. Er begann zu sprechen. Und er ging zu dieser Kerze und er machte dem ganzen Spuk ein Ende, indem er sie einfach ausblies und die Worte hinzufügte, nur Gott ist groß. Nur Gott ist groß. Und das ist die Aussage des Paulus hier. Nur Gott ist groß. Nur er ist wirklich mächtig, weil nur er die Macht über den Tod hat. Und das hat er an Jesus Christus bewiesen. Und damit ist zugleich auch deutlich, Gott setzt diese Macht nicht immer so ein, dass seinen Leuten damit alles Leid erspart wird. Sogar Jesus, sein eigener Sohn, musste nach Gottes Willen leiden und sterben. Denken Sie doch, obwohl in Jesus die ganze Fülle von Gottes Macht war, mehr als in jedem anderen, der jemals über diese Erde ging, er, der die Wunder tun konnte, er, der Tote aus den Gräbern herausgeholt hat, obwohl das so war, obwohl er all diese Macht hatte, musste er Leid und Not ertragen nach dem Willen Gottes für uns. Aber er musste es nur so weit ertragen, wie Gott es zuließ und für richtig hält. Und am Ende hat Gottes Macht über alles Leid triumphiert. Und genau diese Macht, sagt Paulus, genau diese Macht, die das Leid aus uns oft verborgenen Gründen zulässt, verliert aber nie die Kontrolle darüber und sorgt schließlich, dass Gott in der Auferstehung triumphiert. Und mit dieser Macht, sagt Paulus, wirkt Gott an dir. Das ist dieselbe Kraft, mit der er in deinem Leben und für dich da ist. Sieh auf Jesus, wie Gott an ihm diese perfekte Macht gezeigt hat. Es ist die Macht über den Tod. Und diese Macht hat noch einen zweiten Aspekt, die Macht Jesu. Es ist nicht nur die Macht über den Tod, sondern es ist die Macht über alle Mächte der Welt. Und dann kommt diese gewaltige Formulierung. Er hat ihn zu seiner Rechten in der Himmelswelt eingesetzt, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen. ist eine gewaltige Formulierung. Jesu hat die Macht nicht nur über den Tod, sondern über alle Mächte der Welt. Was hier beschrieben wird, ist zunächst das Geschehen von Himmelfahrt. Gottes für uns noch unsichtbare, ewige Himmelswelt. Aller Begrenzung erhoben. Dorthin ist Jesus, nachdem er 40 Tage noch nach der Auferstehung auf dieser Welt gewesen ist, zurückgegangen. Und er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, weil ich euch von dort aus jederzeit erreichen, hören, sehen, euer Leben einwirken kann. Und er hat ihn dort gesetzt, Gott hat ihn dort gesetzt zu seiner Rechten. Das heißt, Jesus hat den Ehrenplatz dort, den Platz in der unmittelbaren Nähe Gottes des Vaters. Er hat alle Autorität, er ist daran beteiligt, diese Welt zu regieren, zu Rechten Gottes. So. Und das hat nun ganz starke Konsequenzen, Vers 21. Damit ist er absolut überlegen über jede Gewalt, Macht und Kraft und Herrschaft. Und jetzt ist die spannende Frage, wer ist eigentlich mit diesen Mächten gemeint, die Paulus hier nennt, mit dieser Macht und Kraft und Herrschaft und Gewalt? Das ist eine Bezeichnung in der Bibel für Engelwesen. Hier sind eigentlich Engelwesen, Geistwesen gemeint. Und die Bibel informiert uns darüber, dass es in der jenseitigen, für uns noch unsichtbaren Welt sowohl Diener Gottes als auch Diener Satans gibt. Es gibt Engel und es gibt Dämonen. Und Paulus selbst hat das mal formuliert in Epheser 6, Vers 12. Also da kommen wir in einigen Monaten hin an diese Stelle. Da sagt er in Epheser 6, Vers 12, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, ganz ähnliche Wörter wie hier braucht er da, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und die sind hier auch mit gemeint, wo es um die Mächte und die Herrscher in dieser Welt geht. Und wissen Sie, die Leute von Ephesus, die wussten, was Okkultismus bedeutet. Was wir heute oft beklagen, dass eben Totenbeschwörungen auf den Friedhöfen stattfinden und Satansmessen in irgendwelchen Zirkeln in den Großstädten, das hat es schon damals gegeben. Und Ephesus hatte eine lange okkulte Tradition. Das können Sie in der Apostelgeschichte Kapitel 19 nachlesen. Als Leute dort zum Glauben kamen, haben viele erstmal ihre alten Zauberbücher verbrannt. Das war ein Teil des geistigen Nährbodens dort in Ephesus. Und Paulus macht den Leuten deutlich, das ist eure Vergangenheit. Christus ist stärker. Er ist der absolute Herr, der die absolute Macht hat. Und diese Macht zeigt sich nicht nur darin, dass er den Tod besiegt hat und von den Toten auferstanden ist, sondern diese Macht zeigt sich ebenfalls darin, dass er der Herr über alle Mächte ist. Auch über die Mächte und Gewalten der Finsternis, auch über den Teufel und seine Diener. Und später in Kolosser Kapitel 2, Vers 15 wird Paulus sagen, er, Christus, hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet. Er hat einen Triumphzug aus ihnen gemacht. Er hat sie völlig unterworfen. So, und diese Macht über die bösen Mächte, schauen Sie, die wurde schon zu Jesu Zeit hier auf der Erde deutlich. Und deswegen hat Bruder Wienekamp auch den Abschnitt aus Markus 1 gelesen, Vers 21 bis 28, wo Jesus sich machtvoll als der erwiesen hat, der auch die Dämonen völlig souverän beherrscht und zurückweisen kann. Jesus hat alle Macht über alle Mächte der Welt. Und darum konnte der Apostel Johannes dann schreiben in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 4, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Ist das nicht eine große Nachricht für uns? Der in uns ist der Christus, der uns behütet, der mit seiner Macht für uns da ist, der von unserem Leben Besitz ergriffen hat, der ist größer, größer als der, der in der Welt ist und der jetzt noch so viel Unwesen in dieser Welt treiben kann. Und dann fügt Paulus hinzu, wie als ob er jede Ausnahme ausschließen wollte und was sonst noch Namen hat. Also auch gute Engel, auch alle menschlichen Machthaber, alles was sonst noch da ist. Und dann sagt Paulus, nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Also egal, alles was irgendwie da ist und irgendwo und irgendwann irgendeinen Machtanspruch erheben könnte. Das steht alles unter Jesus Christus. Er ist der Herr. Und mit dieser Macht, mit der Gott seinen Sohn Jesus Christus in diese Machtstellung eingesetzt hat, ist er für dich da und wirkt er an dir und wirkt er in deinem Leben. Das ist die Argumentation von Paulus hier in diesen geheimnisvollen Sätzen. Wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die hat er in Christus wirken lassen. Und dann wird das alles aufgezählt. Und wissen Sie, auch in diesem Fall ist es so, dass die Macht Jesu nicht jederzeit greifbar und sichtbar ist. Das liegt nicht immer so auf der Hand. Der Teufel hat noch relative Bewegungsfreiheit in dieser Welt. Es gibt noch Satansmessen, es gibt noch okkulte Belastung von Menschen, die sich gewissermaßen der Wirkung des Teufels ausliefern. Es gibt noch Leute, die von dem Zwang getrieben werden, hell sehen zu müssen und die nichts lieber wollten, als diese Fähigkeit wieder zu verlieren. Und die merken, dass sie hier in den Händen einer finsteren Macht sind. Das ist alles nicht so besonders selten, das gibt es. Und es gibt auch noch die Schöpfung, die von Gott gut gemacht ist und die aber auch unter den Folgen des Sündenfalls leidet, in der diese Macht Gottes nicht immer erkennbar ist. Es gibt den Hurricane Rita und es gab den Vorgänger, der noch viel schlimmer gewütet hat. Und es gibt Katastrophen, das gibt es alles, das ist wahr. Aber Gott wird das einmal auf ewig beseitigen. Und manchmal wird schon hier auf dieser Erde sichtbar, wie Gottes Wege ausgehen, wie seine Pläne aufgehen. Da bekommt jemand plötzlich eine schwere Krankheit und später kann er dann sagen, ich dachte immer, ich wäre Christ, aber in dieser schweren Zeit der Krankheit habe ich erst gemerkt, wie oberflächlich mein Glaube war. Und durch diese Krankheit habe ich erst wirklich zu Jesus gefunden. Da gehen die Dinge dann auf, aber erst im Rückblick. Und das will Paulus hier sagen. Leute, verzweifelt nicht. Bei aller noch geduldeten Restmacht des Bösen. Er ist der Herr, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen. Und das heißt auf Deutsch, es gibt kein Ringen mit ungewissem Ausgang mehr. Das gibt es nicht. Die Würfel sind gefallen. Das ist die Macht Jesu. Und das heißt auch, es gibt nichts Unkontrollierbares mehr. Und alles, was uns trifft, das muss, weil Gott es zulässt, erst an Gott vorbei. Und es wird alles in seinem guten Plan eingebaut für die, die ihm glauben, dass es zu unserem Guten dienen muss. Ich muss so denken an einen lieben älteren Amtsbruder, der in einer Gemeinde in Bochum bis vor wenigen Jahren tätig war. Meine Frau und ich kennen ihn und seine Frau ein wenig und als wir ihn bei einer Tagung trafen, erzählten sie uns davon, wie schwer ihr einer Sohn erkrankt sei an Krebs und es wäre ganz, ganz ungewiss. Aber er würde an Jesus Christus glauben, er wäre getröstet und sie würden immer wieder merken, dass Gott ihnen hilft, auch jetzt mit dieser Situation fertig zu werden. Und dann sagte der Vater so, es musste an ihm vorbei. Es musste an Christus vorbei. Das heißt, es ist nicht unkontrolliert. Es ist nicht irgendein unverfügbares Schicksal, was da über unsere Familie hereinbricht und uns unter sich zermalmt, sondern es musste an ihm, es musste an Christus vorbei. Und darum wissen wir, es wird gut. Es wird am Ende gut. Das ist die Macht Jesu. Und das will Paulus uns sehr deutlich machen. Du, Gottes Macht ist viel stärker, als du denkst. Sieh auf Jesus. Sieh auf seine Macht, die er den Tod besiegt hat, die er der Herr über alle Mächte ist und wie er auch, und das ist ein letzter Hinweis auf seine Macht und das werden wir nur ganz kurz noch beleuchten, weil das Thema Gemeinde dann in späteren Kapiteln des Epheserbriefes ausführlicher drankommt. Zu seiner Macht gehört eben auch, dass ihm alle Macht in der Gemeinde gegeben ist. Alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Jesus hat alle Macht in der Gemeinde und nur wo man sich der Macht Jesu unterstellt, da ist auch wirklich Gemeinde. Er hat das Sagen. Er ist der Herr, der seine Gemeinde baut bis ans Ende der Zeiten. Und das ist auch der Grund dafür, warum die Gemeinde Jesu Christi nicht untergehen kann, bis Jesus wiederkommt. Trotz aller Verfolgung, trotz aller Bekämpfung, trotz aller Minderheitenprobleme. Weil Jesus Christus das Haupt ist und weil seine Macht sich auch in seiner Gemeinde durchsetzt und seine Gemeinde bis zum Ziel durchbringt. Paulus sagt also, wenn du Gottes Macht verstehen willst, wenn du eine Ahnung davon bekommen willst, wie umfassend Gottes Macht wirkt und greift und sich durchsetzt, dann musst du auf Jesus schauen. Und dann sieh an seine Macht über den Tod. Dann sieh an seine Macht über alle Mächte der Welt. Und sieh an seine Macht über seine Gemeinde. Und dann verstehst du ein wenig, was das heißt. Gottes Macht ist stärker, als du denkst. Und dann zieh bitte die Verbindung von Vers 20 bis zu Vers 19. Mit exakt dieser Macht wirkt Gott auch an dir. Mit exakt dieser Macht wacht er auch über deinem Leben. Wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und dann darfst du wissen, Gottes Macht ist für dich da. Gottes Macht ist für dich da. Und darum betet Paulus in Vers 18, dafür gebe Gott dir erleuchtete Augen. Denn wenn du diese Macht kennst, dann bist du so unendlich getröstet, wie du durch nichts anderes getröstet sein kannst. Schauen Sie, wie schnell werden wir mutlos und verzagt, weil wir die Machtverhältnisse falsch einschätzen. Und wir haben berufliche Schwierigkeiten, gesundheitliche Probleme, persönliche Nöte mit anderen Menschen, unauflösbare Zukunftsprojekte, die wie Berge vor uns stehen und wir wissen nicht, wie wir drüber wegkommen sollen. Und vielleicht denken wir, dass diese Dinge, die uns groß und gefährlich erscheinen, auch wirklich groß und gefährlich sind. Mir wurde das vor einigen Jahren mal so klar, als unsere Tabea noch sehr, sehr klein war und ganz entsetzt war wegen einer Hausaufgabe. Sie hatte nämlich damals, das war noch in der Grundschule, aus Versehen ein Arbeitsblatt zu viel ausgefüllt. Und sie machte sich nun größte Sorgen, was der Lehrer wohl dazu sagen würde. Und wir haben sie beruhigt und gesagt, ist so alles nicht so schlimm, Mensch, besser zu viel als zu wenig und so. Aber in ihrer kleinen Kinderwelt war das ein riesiges Problem, dass sie nun dieses eine Arbeitsblatt mehr ausgefüllt hat. Das ist mir so peinlich und es war ganz, ganz schlimm. Und da musste ich denken, wir Erwachsenen, wir sind oft gar nicht sehr viel anders. Wir sorgen uns wegen Dingen, die aus unserer Perspektive so groß erscheinen, aber die in Gottes Augen doch eine Kleinigkeit sind. Und wie sich Tabea von uns kaum trösten lassen wollte, so lassen wir uns von Gott kaum trösten, weil wir in unserer kleinen Kinderwelt bleiben und Gottes Macht letztlich nichts zutrauen. Und darum betet der Apostel Paulus um erleuchtete Augen für Gottes wirkliche Macht, weil nur darin realistischer Trost steckt und echte Stärkung. Und ich komme zum Schluss, menschlich gesehen waren die AUKA-Missionare gescheitert dort in Ecuador. Aber aus Gottes Machtperspektive sah das ganz anders aus. Noch durch ihren Tod konnte die Macht Jesu wirken. Es war der erste Schritt, denn wenige Zeit später gingen die Frauen dieser ermordeten Missionare wieder hin, wieder zu diesem Stamm. Und schließlich glaubten ihnen die Aukas und sagten, wenn eure Liebe zu uns so groß ist und euer Herr so stark, dass ihr, obwohl wir eure Männer ermordet haben, den Weg zu uns noch einmal geht, um uns seine Botschaft auszurichten, dann muss dieser Gott der wahre Gott sein. Und so wurden 6 Jahre nach dem Märtyrertod dann die ersten Aukas Christen. Gottes Macht liegt, Gottes Macht setzt sich durch. Und Wilhelm Busch, der Evangelist, hat es einmal sehr beeindruckend beschrieben. Er hat gesagt, überlegen Sie einmal, wenn wir jetzt in die Ewigkeit gehen könnten, den Schritt in die unsichtbare Welt und mit diesen Missionaren sprechen könnten, wenn Ihnen jemand erzählt, mit dem Tod ist alles aus, dann glauben Sie ihm diesen Schwindel nicht. Gott ist ein Gott der Lebenden. Sie leben dort. Und wenn wir jetzt den Schritt tun könnten und diese Missionare fragen können, Leute, seid ihr zu Schanden geworden? Ihr habt doch auf Jesus gesehen. Seid ihr gescheitert? Für uns sah das so aus. Dann würden Sie antworten, wohl hat der Herr durch unsere Pläne oft einen dicken Strich gemacht. Das darf er ja auch, denn wir hatten uns ihm auf Leben und Tod ausgeliefert. Da durfte er einen Strich durch die Pläne machen, aber zu Schanden geworden, würden Sie sagen, nein, das sind wir niemals. Weißt du, dass 6 Jahre später die ersten Christen unter den Aukas getauft worden sind? Wir waren ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wurde und dann später kam die Frucht. Nein, zu Schanden geworden sind wir nicht. Und sie würden sagen, wenn wir zu klein waren für seine großen Wege, dann hat er uns sein Kreuz vor Augen gestellt und da wussten wir, wir sind erkauft und erlöst und wir gehören ihm und damit ist alles gut. Und als es ernst wurde und ans Sterben ging, da wurden wir auch nicht zu Schanden. Da nahm er uns an der Hand und führte uns nach Hause. Menschen verrecken, Menschen fahren zur Hölle, aber nicht Gottes Kinder. Er nahm uns an der Hand und führte uns nach Hause. Nein, wir sind nicht zu Schanden geworden. Und auch wenn das große Gericht kommt, werden wir nicht zu Schanden werden, weil wir dem gehören, der all unsere Sünde in die Tiefe des Meeres geworfen hat. Ihm gehören wir. Wir werden im Gericht Gottes nicht zu Schanden werden, denn sein Wort ist wahr. Seine Macht gilt. Und darum endet dieses erste Kapitel des Epheserbriefs auf einem Ton des Triumphs. Das Gesamtthema dieses ersten Kapitels lautet ja der Reichtum der Christen. Und in diesen letzten Versen macht Paulus deutlich, was ist der eigentliche Reichtum der Christen? Was ist der größte Reichtum, den wir haben? Und dieser Reichtum ist eine Person. Dieser Reichtum ist Jesus Christus selbst. Er hat die Machtfrage beantwortet. Und wenn wir zu ihm gehören, dann nimmt er uns gewissermaßen in den Sog dieses Sieges mit hinein und bringt uns ans Ziel. Und wenn wir jetzt gleich das Abendmahl miteinander feiern, dann wollen wir es auch bewusst feiern als ein Mahl des Sieges. Nicht mit einem vordergründigen Triumphalismus, als ob wir alle Probleme dieser Welt, nur weil wir Christen hätten, schon längst hinter uns lassen könnten. Nein, aber als ein Mahl des Sieges, weil der Herr, den wir dort feiern und den wir anbeten, der ist, der den Sieg errungen hat, der alle Macht besitzt. Und der sagt, ich habe euch dieses Mahl auch gegeben, als eine Vorschattung darauf, dass ich es einmal in der Ewigkeit mit euch feiern werde. Dann, wenn alles Leid endgültig beseitigt ist. Dann, wenn die Macht Jesu für jeden unübersehbar klar sein wird, dann werden wir sichtbar mit ihm gemeinsam dieses Mahl feiern. Und heute lädt er die, die zu ihm gehören, die, die ihm glauben, ein, an diesem Siegesmahl schon jetzt teilzuhaben. Denn er liebt uns und er hat alles für uns gegeben. Ihm sei die Ehre dafür. Amen. Wir wollen jetzt